Hallo und herzlich willkommen bei den Kirchstücken, meinem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich arbeite in Hannover für die Evangelische Kirche und das ist Folge 79. Wir leben in einer Zeit der Entscheidungen oder haben zumindest an jeder Ecke das Gefühl, dass wir entscheiden müssten. Und viele Menschen haben am letzten Wochenende, ich nehme das am Mittwoch nach der Landtagswahl in Thüringen und Sachsen auf, viele Menschen haben tatsächlich ja auch eine Entscheidung getroffen am letzten Wochenende, die viele andere Menschen sehr betroffen gemacht hat. Also Zeit der Entscheidungen, manche Entscheidungen sind so klein und alltäglich, andere sind auch letztlich ganz einfache Entscheidungen, ein Kreuz hier oder ein Kreuz da zu machen, aber haben dann doch irgendwie in der Masse ganz unterschiedliche Auswirkungen. Eine Zeit der Entscheidung also. Es muss was getan werden. Dieser Ruf verbindet die politischen Lager, auch die gegensätzlichen politischen Lager. Tut doch was gegen den Klimawandel, es muss was getan werden gegen Rechtsextremismus, gegen soziale Kälte, gegen Ausgrenzung. Und auf der anderen Seite, tut doch was gegen die Migration, gegen den Genderwahnsinn, gegen meine Verunsicherung, gegen meine Angst vor dem Fremden. Ja, getan werden muss etwas, aber wie? Und auf welcher Grundlage? Da beginnen die Unterschiede. Und die Kirchen. Was spielen sie für eine Rolle? Sie haben sich ja ganz klar positioniert, zumindest die großen Kirchen, gegen die AfD, gegen Populismus und Fremdenfeindlichkeit. Und natürlich werden wieder manche sagen, das war falsch, die Kirchen dürfen sich nicht politisch positionieren. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn der Einfluss der Kirchen schwindet, gibt ein solch klares Signal doch Richtung, gibt doch Mut. Und gerade in Thüringen und Sachsen, auch in einer entkirchlichten Landschaft, sind es ganz viele kleine kirchliche Projekte, die dort hingehen, wo andere nicht mehr hingehen, in die Plattenbauten, in die Gebiete, wo Menschen am Rande des Existenzminimums leben oder eben in Gebiete, wo Menschen in verhärteten Fronten leben und sich selbst nicht mehr und anderen nicht mehr in die Augen schauen können. Denn die Kirchen haben zu Entscheidungen etwas zu sagen, haben Kriterien für den Umgang miteinander und für ihre eigene Position in der Welt. Im Alten Testament lesen wir von Nächstenliebe, Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich und Flüchtlingshilfe. Jesus spricht von Feindesliebe und Gewaltverzicht. Das sind eigentlich klare Worte, aber auf der anderen Seite verleiten sie auch dazu, sich allzu schnell auf der richtigen Seite zu wähnen. Wir sind doch Christinnen und Christen. Wir sind die Guten. Die anderen sind die Bösen. Und dann ist es manchmal schnell getan, die abzuwerten, die eben noch nicht die Wahrheit oder das Notwendige entdeckt haben. Und dann in Kauf zu nehmen, dass die Gegenseite mauert und schon aus Prinzip nicht überzeugt werden will. Denn es ist das eine, vom Richtigen überzeugt zu sein und mit der ganzen Kraft des Herzens sich für eine gute und gerechte Welt einzusetzen und auf der anderen Seite mit denen umzugehen, die offenbar andere Prioritäten haben, die offenbar in eine andere Richtung gehen. Und da ist es manchmal einfacher zu sagen, das sind doch alles Idioten oder die sind auf der falschen Seite der Geschichte, was sie ja vielleicht auch sind. Aber zunächst einmal sind es auch Menschen und es ist manchmal nicht so einfach, das eine mit dem anderen zu verbinden. Das heißt nicht, dass man nun nicht tun sollte, was man aus guten Gründen für richtig hält. Die evangelische Kirche unterstützt die Seenotrettung im Mittelmeer. Das ist eine Entscheidung, die gut begründet ist, auch wenn es dagegen Widerstand gibt. Die Unterstützung zurückzuziehen, weil es diesen Widerstand gibt, wäre auch keine neutrale Haltung, sondern ebenfalls eine Entscheidung, nämlich dafür, Menschen im Mittelmeer, die dort zu ertrinken drohen, nicht zu retten. Der Vorwurf, Kirche dürfe nicht politisch sein, ist nicht nur fragwürdig, er zieht hier auch nicht. Die Seenotrettung zu unterstützen ist nämlich keine politische. Es ist eine humanitäre Entscheidung. Es geht um Menschen, die ertrinken. Mir ist ein Grundsatz des Paulus aus dem 1. Korintherbrief sehr wichtig geworden, der eigentlich genau in unsere Zeit passt, obwohl er in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus geschrieben wurde. Im 10. Kapitel des 1. Korintherbriefes, in dessen 23. Vers, steht dort zunächst mal Folgendes. Alles ist erlaubt. Das sind ungewohnte Worte in einem Buch, das im Ruf steht, für jeden Lebensbereich ein Verbot parat und für Spaß wenig übrig zu haben. Und auf der anderen Seite, wie soll das denn funktionieren, wenn alle alles machen können, was sie nur wollen? Und natürlich gibt es auch ein Aber. Dieser Satz geht ja noch weiter. Und es kann ja auch nicht sein, dass wirklich alles erlaubt ist, dann hätte sich Paulus seinen Brief voll Bitten, Anweisungen und guter Ratschläge auch sparen können. Aber bevor wir auf das Aber kommen, kurz ein Blick darauf, in welchem Kontext diese Worte stehen. In welcher Situation ist für Paulus plötzlich alles erlaubt? Es geht um eine Thematik, die in der Gemeinde damals offenbar so drängend war, dass Paulus in seinem Brief gleich mehrmals darauf eingeht. Und eine, die gleichzeitig den meisten von uns wahrscheinlich relativ egal ist. Darf ich als Christin oder Christ das Fleisch essen, das in einem heidnischen Tempel beim Schlachtopfer übrig geblieben ist? Also Götzenopferfleisch. Wie gesagt, eine Situation, ein Fall, der heute kaum noch relevant ist. Aber entscheidend und auch zeitlos ist, dass Paulus zunächst mal sagt, ja klar, im Prinzip dürftest du Götzenopferfleisch auf jeden Fall essen, denn es ist Fleisch wie jedes andere. Die Götter, denen es geopfert wird, die gibt es schließlich gar nicht. Also, alles ist erlaubt. Und dann kommt das Aber und aus dem Ja wird ein im Prinzip Ja. Es geht so weiter. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und dann macht Paulus eine Unterscheidung zwischen Starken und Schwachen im Glauben. Die Starken haben in den Augen des Paulus natürlich recht. Es gibt keine anderen Götter und deshalb ist dieses Fleisch, was da so lecker vor ihnen duftet, nur Fleisch, nichts anderes. Aber in der christlichen Gemeinschaft gibt es noch andere, die sogenannten Schwachen, die zweifeln, die wissen noch nicht so genau, die haben doch ein komisches Gefühl, dieses Fleisch zu essen, na, vielleicht ist ja doch was dran an diesen Göttern. Und dann, wenn in der Diskussion die Starken sich durchsetzen, dann essen die Schwachen vielleicht doch das Fleisch. Nicht aus Überzeugung oder weil sie jetzt wirklich der Meinung sind, dass es diese anderen Götter nicht mehr gibt, sondern weil sie ihre Ruhe haben wollen, weil sie nicht auffallen wollen oder wegen des Gruppenzwangs. Und genau das baut die Gemeinde eben nicht auf. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Die Gemeinschaft ist Paulus wichtiger als das Recht haben. Rücksichtnahme ist wertvoller als Dominanz. Und sei es auch Dominanz aus guten Gründen. Für Paulus gibt es eine unumstößliche Wahrheit, da lässt er auch nicht diskutieren. Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Und zwar für uns alle. Für alle Menschen ohne Ausnahme. Und daraus ergibt sich die Gemeinschaft der Menschen, für die Jesus ans Kreuz gegangen ist. Also die Gemeinschaft aller Menschen. Also auch die Gemeinschaft aller Menschen, die da in dieser Gemeinde so unterwegs sind. Die Starken und die Schwachen, diejenigen, die schon weiter sind im Glauben, die zweifeln, die vielleicht auch verbittert sind. Also eine ganz bunte Mischung dieser Gemeinde, die unglaublich divers gewesen ist damals in Korinth. Viel diverser als unsere Kirchengemeinden heute hier in Deutschland. Die bilden alle eine Gemeinschaft insofern, dass Jesus für sie gestorben ist. Und dieser Glaube, dieses für mich gestorben sein, ist keine Privatangelegenheit zwischen Gott und mir, sondern das wird erst lebendig in einer Gemeinschaft von Menschen. Und diese Gemeinschaft wird von Rechthaberei beschädigt, auch wenn das Rechthaben noch so berechtigt ist. Paulus argumentiert hier sehr modern, fast konstruktivistisch. Es gibt keine Wahrheit, zumindest in weltlichen Dingen, also sowas wie Fleisch essen, die sich nicht im Gemeindesystem bewährt. Und auch wir haben in unseren Gemeinden hier durchaus einen Streit, der sich um das Fleisch dreht. Nicht, ob es Götzenopferfleisch ist, sondern ob es Bio ist oder nicht Bio. Oder ob es überhaupt Fleisch ist oder vielleicht doch vegetarisch oder vegan gegessen wird. Also insofern, das Fleisch ist durchaus ein Zankapfel. Und ich glaube, auch da könnte man diesen Grundsatz des Paulus anwenden. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Ja, Recht haben ist die eine Sache, aber das andere ist die Gemeinde, die aufgebaut werden muss und die letztlich dann auch die Starken tragen kann. Denn auch die sind vielleicht mal schwach, haben Zweifel, wissen nicht, wie es weitergeht und dann sind es vielleicht gerade diese Schwachen, die sie tragen und stützen und ihnen durch diese Zeit helfen. Diese Argumentation des Paulus, muss man zugeben, macht vieles komplizierter. Denn vieles muss ausgehandelt werden. Man kann in manchen oder vielen Dingen nicht einfach sagen, so ist es oder so ist es nicht, sondern es muss ausgehandelt werden, was baut uns auf als Gemeinschaft, was nützt uns, was hilft uns. Es entlastet auf der anderen Seite auch. Ich muss nicht in allem Recht behalten. Ich kann auch darauf verzichten, um der Gemeinschaft willen. Und das ist ein Einspruch gegen die, die ihre, meiner Meinung nach, in vielen völlig korrekten Ansichten über Gender und vegetarisches Essen und Diversität vor sich hertragen und nichts anderes gelten lassen, die ihre Umgebung entlang ihrer Meinung zerteilen. Und das andere sind die, die halt nicht recht haben. Sie gehören nicht zur Blase dazu. Aber auf der anderen Seite, der Einwand des Paulus wäre dann, das sind auch die, für die Jesus gestorben ist. Und das macht dann eben die Sache nicht einfacher, weil wir als Gemeinschaft die Aufgabe haben, alle im Blick zu haben, alle mit reinzunehmen, sofern sie wollen, sofern das möglich ist. Geht ja nicht immer. Wenn man Recht hat, dann ist ja die Frage, was hat man davon? Ist das Recht haben an sich ein Wert? Vielleicht. Aber vielleicht ist es ein größerer Wert, dieses Recht haben, nicht wie eine Monstranz vor sich herzutragen, sondern es mitzunehmen. Mitzunehmen, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Mitzunehmen, wenn man sich austauscht und hört, warum der andere eine andere Meinung hat. Warum es einen Menschen vielleicht auch wirklich zu bedrohen scheint, jetzt plötzlich anders sprechen zu müssen. Oder wenn die Welt plötzlich vielfältiger ist und weniger binär, als man das von früheren Zeiten scheinbar gewohnt war. Wenn plötzlich Menschen bunt angezogen sind und völlig anders gekleidet in der Straßenbahn sitzen, wenn Menschen anders ausschauen oder andere Kulturen haben. Warum das bedrohlich ist? Und dann gemeinsam zu entdecken oder vielleicht weiterzugeben oder vielleicht einfach vorzuleben, warum es wunderbar ist, Diversität zu feiern. Warum wir es brauchen, diese Vielfalt von Gottes Welt, und warum es ohne nicht gehen kann. Aber nicht sagen, du bist Rassist, geh weg, sondern zu sagen, lass uns miteinander reden. Ich möchte dich, wir möchten euch verstehen. Weil, wie gesagt, auch wir haben die Dinge, wo wir uns selbst nicht verstehen, wo wir uns verrennen und wo wir auch darauf angewiesen sind, dass andere mit uns reden, sich auf uns einlassen und nicht die Tür zumachen, sondern versuchen zu verstehen oder gemeinsam voranzukommen. Und insofern finde ich diesen Paulus unglaublich zeitlos, weil er ein sehr feines Gespür dafür hat, dass Überzeugung nachhaltiger ist als Überwältigung. Und ich habe gar keine Ahnung, wie er in seiner Gemeinde damit durchgekommen ist, wie die Gemeinde das gelebt hat. Ob tatsächlich diese Spaltungen, die sich da angedeutet haben in dieser Gemeinde in Korinth, dann tatsächlich durch Überzeugung und nicht durch Überwältigung oder Überredung gekittet werden konnten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur das, was Paulus diesen Entwicklungen entgegensetzt. Und es ist sicher auch ein Missverständnis zu sagen, naja, dann unterstützen wir halt keine Rettungsschiffe und wir setzen uns nicht für Geflüchtete ein, weil es bei uns in der Gemeinde noch Leute gibt, die davon nicht überzeugt sind. Könnte man ja dann denken. Erstens würde auch das nicht aufbauen. Auch das wäre keine Gemeinschaft, wenn die einen sich die ganze Zeit zurückhalten. Und zweitens gibt es natürlich für Jesus ebenso wie für Paulus eine Aufforderung, in Liebe zu handeln. Lasst alle eure Dinge in Liebe geschehen. Auch das sagt Paulus. Menschen in Not zu helfen, das ist ein christliches Gebot, sowohl von Jesus als auch von Paulus weitergegeben. Aber die Haltung hinter diesem Vers aus dem 1. Korintherbrief ist auch darauf anwendbar. Haltet euch für nichts Besseres, nur weil ihr die richtige Entscheidung getroffen habt. Gebt die anderen nicht verloren. Sperrt ihnen nicht die Türen zu, denn sonst werdet ihr sie nie überzeugen können. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit heute, wo wir vor solch großen Bedrohungen stehen, brauchen wir alle. Denn dass wir Recht haben, ist oft auch nur Zufall. Weil wir die richtigen Informationen haben, weil wir gerade in einer komfortablen Situation sind und einfach den Kopf frei haben, uns über die Welt Gedanken zu machen, um zu reflektieren, weil wir eben nicht darauf achten müssen, wo wir unser tägliches Brot herbekommen. Weil wir vielleicht die richtigen Freunde haben, in der richtigen Bubble aufgewachsen sind oder gerade die richtigen Gedanken. Dass wir Recht haben, ist oft nichts, worauf wir stolz sein können, sondern ja, ich glaube, es ist ein Geschenk, dass wir anderen weitergeben können, dass wir mitnehmen können in die Gemeinschaft und dann im Gespräch, in der Auseinandersetzung auch, aber auch im Zusammensetzen dieses Geschenk weitergeben, lebendig werden lassen. Recht haben ist auch eine Verpflichtung und nicht die Verpflichtung, die Mauer zuzumachen, sondern die Verpflichtung, weiterzugeben, was ich weiß und wonach ich lebe. So viel für heute. Ist eine bisschen längere Folge geworden, aber ich habe gemerkt, gerade diese Wahlereignisse haben mich doch sehr aufgewühlt. Deshalb habe ich für die Aufnahme gleich mehrere Anläufe gebraucht, weil mir immer noch was eingefallen ist. Aber für heute soll es das nun gewesen sein. Vielen Dank all denen, die zugehört haben. Der Podcast kann abonniert werden in den gängigen Podcast-Kanälen. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie behütet und gesegnet.